Willkommen beim EID Energy Briefing, Ihrem kompakten Update aus der Welt der Energie. Freuen Sie sich auf neueste Marktnews, Expertenmeinungen und Analysen immer mittwochs auf allen Plattformen.
Hallo und herzlich willkommen zum EID Morning Briefing. Ich bin heute wieder für euch da mit den wichtigsten Nachrichten aus der Energiewelt. Heute ist Mittwoch, der 10. September 2025. Und ich kann euch sagen, es ist einiges los in unserer Branche. Von schwankenden Energiepreisen über bahnbrechende Wasserstofftechnologien bis hin zu wichtigen politischen Entscheidungen. Wir haben wieder ein volles Programm für euch. Bevor wir richtig loslegen, noch ein kurzer Hinweis. Abonnenten von EID haben exklusiven Zugang zu weiterführenden Informationen und vertiefenden Analysen zu den hier genannten Themen. Wer also noch tiefer einsteigen möchte, für den lohnt sich ein Abo definitiv. Aber fangen wir erstmal mit unserem täglichen Energiepreis-Briefing an. Am Freitag ging es für die meisten Energierohstoffe nach unten, außer für CO2. Der November Brent verlor kräftig 1,49 Euro pro Barrel und rutschte auf 65,50 Euro ab. Bei Gasöl war es sogar noch deutlicher. Minus 11,50 Euro auf 680,25 Euro pro Tonne. Interessant ist, was dahinter steckt. Die amerikanischen Rohölbestände sind überraschend um 2,4 Millionen Barrel gestiegen. Dabei hatten die Analysten eigentlich mit einem Rückgang von 2 Millionen Barrel gerechnet. Das zeigt mal wieder, wie schnell sich die Märkte drehen können, wenn die Realität anders aussieht als erwartet. Bei Gas war das Bild gemischt. Am niederländischen TTF ging der Frontmonat zeitweise hoch auf 32,67 Euro pro Megawattstunde, fiel dann aber bis Handelsschluss auf 32,79 Euro. Was mich hier besonders freut, die Nachfrage aus Asien zieht wieder an. In Japan sorgen hohe Temperaturen für einen kräftigen Anstieg beim Strombedarf. Und das belebt den LNG-Markt spürbar. Und hier kommt schon der persönliche Kommentar unserer Energieredaktion hierzu. Das zeigt uns mal wieder, wie vernetzt unser globaler Energiemarkt ist. Was in Japan passiert, spüren wir hier in Europa direkt am Gaspreis. Aber das ist auch eine Chance, denn je mehr wir unsere erneuerbaren Energien ausbauen, desto unabhängiger werden wir von diesen globalen Schwankungen. Die CO2-Preise haben ihren Aufwärtstrend fortgesetzt und den Dezember-Kontrakt auf 67,07 Euro pro Tonne getrieben. Das ist der höchste Stand seit dem 17. Februar dieses Jahres. Dahinter steckt die nahende Abgabefrist für Emissionsrechte im EU-Emissionshandelssystem, was zu vermehrter kurzfristiger Nachfrage führt. Beim Strom zeigt sich Deutschland wieder einmal von seiner wetterabhängigen Seite. Der Montag wurde an der Börse mit 115,55 Euro pro Megawattstunde gehandelt. Die erneuerbaren Einspeisung dürfte deutlich geringer ausfallen als am Freitag, aber ab Mittwoch soll es wieder aufwärts gehen. Mit Wind und Sonne. So, und jetzt zu den richtig spannenden Nachrichten des Tages. Da ist zunächst mal eine Personalie aus Holzminden, die zeigt, wie dynamisch unsere Branche ist. Thorsten Welling, Geschäftsführer der Stadtwerke Holzminden und der Weserstadtwerke Service, hat seine Posten Ende Juli aus persönlichen Gründen aufgegeben. Matthias Bieler übernimmt jetzt als Alleingeschäftsführer. Was mir hier auffällt, Holzminden zeigt, wie moderne Stadtwerke funktionieren. Mit einer Beteiligung der Gelsenwasser AG und einer Servicegesellschaft, die gleich zwei Stadtwerke unterstützt, ist das ein schönes Beispiel für intelligente Kooperationen in der kommunalen Energiewirtschaft. Richtig spannend wird es bei der OMV-Tochter Borealis in Österreich. Die investieren 100 Millionen Euro in den Ausbau ihrer polypropylen Compounding-Anlagen in Schwechat. Die neue Produktionslinie soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 in Betrieb gehen. Und hier wird es richtig zukunftsweisend. Beim Polymer-Compounding werden Kunststoffgranulate mit Additiven, Glasfasern oder recycelten Materialien kombiniert. So entstehen Kunststoffe mit spezifischen Eigenschaften. Höhere Hitzebeständigkeit, bessere Haltbarkeit, geringeres Gewicht. Besonders interessant für uns Energieleute. Diese Materialien werden in Elektrofahrzeugen eingesetzt, wo sie dank des geringeren Gewichts dazu beitragen, die Reichweite zu verlängern. Borealis-Chef Stefan Dobotschki spricht von fundierter Expertise in zirkulären Lösungen. Das ist genau das, was wir brauchen. Unternehmen, die Nachhaltigkeit und Performance zusammenbringen. In den vergangenen 10 Jahren hat Borealis diese Expertise aufgebaut und jetzt skalieren sie das Ganze. Das ist Energiewende in der Praxis. Aber kommen wir zu einem wirklich großen Projekt, Bornholm Energy Island. Die dänischen und deutschen Netzbetreiber Energinet und 50 Hertz haben bei Siemens Energy 4 Konverteranlagen bestellt. Das Projektvolumen 7 Milliarden Euro. Fertigstellung ist für Mitte der 2030er Jahre vorgesehen. Das Besondere an diesem Projekt: Auf der Insel Bornholm entstehen 2 Konverter plus eine Gleichstromschaltanlage und ein Umspannwerk. Diese Infrastruktur soll den Strom aus künftigen Offshore-Windparks aufnehmen, auf 525 Kilovolt transformieren und über Kabel nach Deutschland und Dänemark übertragen. Die Zahlen sind beeindruckend. Das Kabel zwischen Bornholm und Mecklenburg-Vorpommern soll 2000 Megawatt übertragen können. Die Leitung zur dänischen Insel Seeland 1200 Megawatt. Das ist genau die Art von grenzüberschreitender Zusammenarbeit, die wir für die Energiewende brauchen. Dänemark und Deutschland zeigen hier, wie europäische Energiekooperation funktioniert. Stefan Kapferer von 50 Hertz bringt es auf den Punkt. Eine solche Garantie ist die Voraussetzung für erfolgreiche Ausschreibungen der Windparkflächen und eine effiziente Offshore-Vernetzung zwischen den Nord- und Ostsee-Anrainerstaaten. Das Bundeswirtschaftsministerium bezeichnet das Projekt als Leuchtturm und Vorbild für weitere Kooperationsvorhaben in Europa. Parallel dazu entwickelt sich die Elektromobilität weiter. NBW hat in Hamburg-Stellingen einen besonderen Schnellladepark eröffnet. 20 Ultraschnellladesäulen mit bis zu 400 Kilowatt Leistung. Fahrzeuge können dort in 15 Minuten Strom für bis zu 400 Kilometer Reichweite laden. Das Besondere, es gibt auch eine Batteriewechselstation von NIO. Der chinesische Autohersteller kann dort leere Akkus innerhalb kurzer Zeit gegen vollgeladene austauschen. NBW und NIO hatten im Dezember 2022 ihre Partnerschaft bekannt gegeben. Und NIO wird bis zu 20 NBW-Schnellladeparks mit solchen Batteriewechselstationen ausstatten. Volker Rimpler von NBW Mobility Plus erklärt die Strategie, schnelles Laden im urbanen Raum direkt mit dem Ausbau der Schnellladeinfrastruktur im Fernverkehr kombinieren. NBW betreibt derzeit rund 7000 Schnellladepunkte und will bis 2030 auf 20.000 erweitern. Und hier ist meine Meinung dazu. Das zeigt, wie vielfältig die Lösungen für Elektromobilität werden. Schnellladen und Batterietausch ergänzen sich perfekt. Je nach Situation und Fahrzeugtyp haben Autofahrer bald verschiedene Optionen. Das macht E-Mobilität noch alltagstauglicher. Ein Thema, das immer wichtiger wird, sind Großbatterien und ihre Netzdienlichkeit. Die Beratungsgesellschaft Neon Neue. Energieökonomik hat im Auftrag von EcoStore untersucht, wie netzdienlich Großbatterien tatsächlich sind. Das Ergebnis überrascht. Großbatterien entlasten das Netz und können Redispatch-Kosten von 3 bis 6 Euro pro Kilowatt Batterieleistung und Jahr vermeiden. Professor Leon Hirt betont: Großbatterien sind keinesfalls grundsätzlich als belastend für das Netz einzustufen, auch wenn das in der energiepolitischen Debatte manchmal suggeriert wird. Allerdings ergibt sich die Netzentlastung rein zufällig, da es keine regionalen Preise gibt, die Netzengpässe berücksichtigen. Die Lösung? Ein dynamisches Redispatch-Preissignal, das den Strompreis bei positivem Redispatch-Bedarf um 100 Euro pro Megawattstunde steigen und bei negativem Bedarf um 80 Euro sinken lässt. So entstehe für Speicher ein finanzieller Anreiz, sich in Engpasssituationen netzdienlich zu verhalten. Clemens Lohr von Neon erklärt, ein dynamisches Redispatch-Preissignal schafft sowohl den größten Netzmehrwert als auch die geringsten Einbußen beim Marktmehrwert. Das bestehende Marktsignal wird gezielt in Richtung netzdienlicher Betriebsweisen verändert, ohne die Teilnahme an Day-Ahead, Intraday oder Regelleistungsmärkten einzuschränken. In Duisburg passiert etwas Großartiges für die Wärmewende. Die Stadtwerke investieren 200 Millionen Euro in die Modernisierung ihres Energieparks Wannheim. Flusswärmepumpen, Blockheizkraftwerke und Power-to-Heat-Anlagen sollen ab Ende dieses Jahrzehnts grüne Fernwärme erzeugen. Die Zahlen sind beeindruckend. 4 Flusswärmepumpen am Rhein mit insgesamt 60 Megawatt Leistung. Die Stadtwerke rechnen mit 6.000 Vollbenutzungsstunden. Damit lässt sich der Wärmebedarf von etwa 23.500 Haushalten abdecken. Dazu kommen bis zu 15 Blockheizkraftwerke mit je 4,5 Megawatt elektrisch und 5,3 Megawatt thermisch. Markus Wittig, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Duisburg, bringt es auf den Punkt. Die Modernisierung ist ein wichtiger Meilenstein der Energiewende vor Ort. Ziel ist es, die Fernwärmeversorgung bis 2035 komplett auf CO2-neutrale Erzeugung umzustellen. Duisburg zeigt, wie kommunale Energieunternehmen die Wärmewende vorantreiben. Flusswärmepumpen, die die Energie des Rheins nutzen. Das ist innovative Technologie im Dienst der Bürgerinnen und Bürger. Solche Projekte machen die Energiewende konkret erlebbar. International wird es auch spannend. Die deutsche Wasserstoffinitiative Aquaventus und der schottische Branchenverband Hydrogen Scotland haben sich auf ein Memorandum of Understanding zur Zusammenarbeit geeinigt. Das Ziel: Wasserstoffproduktion und Transport im Nordseeraum ausbauen und vorhandene Infrastrukturpotenziale gemeinsam nutzen. Jörg Singer, Vorstandsvorsitzender von Aquaventus, erklärt: Deutschland ist als größter Industriestandort Europas auf verlässliche Mengen grünen Wasserstoffs angewiesen. Die Zusammenarbeit mit Partnern in Schottland eröffnet enorme Chancen. Nigel Holmes, CEO von Hydrogen Scotland, ergänzt: Schottland ist aufgrund seines enormen Offshore- und Onshore-Windpotenzials einzigartig positioniert. In enger Zusammenarbeit mit Aquaventus bauen wir eine Brücke über die Nordsee, nicht nur zwischen zwei Ländern, sondern für einen echten europäischen Wasserstoffmarkt. Aquaventus vereint rund 100 Unternehmen, Organisationen und Forschungsinstitute. Das Ziel: 1 Million Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr aus Offshore-Windenergie in der Nordsee erzeugen und über Pipelines an Land transportieren. Und jetzt wird es politisch richtig wichtig. Die Bundesnetzagentur hat ihren Bericht zur Versorgungssicherheit Strom vorgelegt und Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche macht klar: Wir haben Handlungsbedarf und müssen neue steuerbare Kapazitäten, insbesondere neue Gaskraftwerke, zubauen. Bis 2035 sieht der Bericht einen Bedarf von 22 bis zu 36 Gigawatt. Der Bericht untersucht 2 Szenarien. Ein Zielszenario, das davon ausgeht, dass alle gesetzlichen und politischen Ziele erreicht werden, und ein Szenario verzögerte Energiewende. Für das Zielszenario wird die Errichtung zusätzlicher steuerbarer Kapazitäten von bis zu 22,4 Gigawatt bis 2035 als notwendig erachtet. Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, betont: Die Stromversorgung ist auch in Zukunft sicher, wenn zusätzliche steuerbare Kapazitäten errichtet werden. Das Monitoring unterstreicht die Bedeutung der geplanten Kraftwerksstrategie. Die Kapazitäten sollten über einen Kapazitätsmechanismus bereitgestellt werden. Kerstin Andreae vom BDEW fordert: Die entsprechenden Ausschreibungen für wasserstofffähige Gaskraftwerke müssen spätestens bis Anfang 2026 erfolgen, damit die Anlagen rechtzeitig zur Verfügung stehen. Ja, wir brauchen steuerbare Kapazitäten als Brückentechnologie. Aber das Entscheidende ist, dass diese Kraftwerke wasserstofffähig sind. So schaffen wir heute die Infrastruktur, die morgen mit grünem Wasserstoff betrieben werden kann. Das ist strategisch klug gedacht. Beim Umweltschutz hat das Bundeskabinett eine wichtige Entscheidung getroffen. Künftig ist die Förderung von Erdöl und Erdgas in Meeresschutzgebieten der ausschließlichen Wirtschaftszone von Nord- und Ostsee untersagt. Bundesumweltminister Carsten Schneider erklärt, Bohrungen in den Schutzgebieten stünden im Widerspruch zu den Zielen des Natur- und Klimaschutzes. Die 6 Schutzgebiete in der deutschen AWZ umfassen zusammen rund 32% dieser Fläche. Der Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie kritisiert das Verbot als überzogen und rechtlich fragwürdig. Sie argumentieren, dass schon heute ein strenger Rechtsrahmen gelte. Die Denkfabrik Agora hat eine eigene Analyse zur Energiewende veröffentlicht. Ihr Fazit: Auf halbem Weg zur Klimaneutralität kommt es darauf an, Elektrifizierung und Flexibilitäten zu stärken, das Stromnetz zu modernisieren sowie den Ausbau erneuerbarer Energien weiter voranzutreiben. Julia Blesius, Direktorin von Agora Energiewende, fordert: Die Bundesregierung hat es in der Hand, Deutschlands Energieversorgung zukunftsfest zu machen und zugleich die Klimaziele zu erreichen. Indem sie den Weg freimacht für Zukunftstechnologien, stärkt sie die heimische Wirtschaft. Agora beschreibt 4 strategische Hebel: Elektrifizierung auf Kurs bringen, Flexibilität stärken, Stromnetzkosten minimieren und erneuerbare Energien effizient ausbauen. Nach ihren Berechnungen ließen sich allein im Jahr 2030 rund 36 Millionen Tonnen Kohlendioxid einsparen. Ein Thema, das für Diskussionen sorgt: Das Bundesfinanzministerium will Biomasse aus dem Begriff der erneuerbaren Energieträger im Stromsteuerrecht streichen. Das Hauptstadtbüro Bioenergie kritisiert das scharf. Sandra Rostek erklärt: Sollte der Entwurf den Bundestag passieren, würde dies Biogasanlagen und Holzheizkraftwerke irrsinnigerweise mit Kohle- und Gaskraftwerken gleichsetzen. Zum Abschluss noch eine richtig spannende technologische Entwicklung. Das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf und Magnotherm aus Darmstadt haben die erste magnetokalorische Pilotanlage Europas zur Wasserstoffverflüssigung in Betrieb genommen. Das könnte deutlich effizienter und günstiger sein als konventionelle Kompressoren. Tino Gottschall vom HZDR erklärt das Ziel: Mit dem Magnotherm Gemeinschaftslabor wollen wir die Verflüssigungskosten im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen auf unter 1,50 Euro pro Kilogramm Wasserstoff senken. Die Vision ist eine Anlage, die täglich 5000 Kilogramm flüssigen Wasserstoff produziert. Timur Sirmann von Magnotherm betont: Unsere magnetische Kältetechnologie bedeutet eine neue Art der klimafreundlichen und energieeffizienten Kältetechnik, ganz ohne Kompressoren und umweltschädliche Kühlgase. Was für ein Tag für Innovationen! Von Bornholm Energy Island über Duisburger Flusswärmepumpen bis hin zur magnetischen Wasserstoffverflüssigung, überall sehen wir, wie Ingenieure und Unternehmer die Energiezukunft gestalten. Das macht mir richtig Mut für unsere Branche. Wir freuen uns übrigens immer über eure Kommentare und Rückmeldungen. Schreibt uns gerne direkt an die Redaktion. Eure Meinungen und Fragen helfen uns, das EID Morning Briefing noch besser zu machen. Wenn euch diese kompakten Zusammenfassungen gefallen, dann abonniert uns gerne. Weitere Informationen und vertiefende Analysen findet ihr unter eidaktuell.de. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag. Bleiben Sie energiegeladen.
Und das war es für heute beim Energy Briefing von EID. Wir hoffen, Sie konnten neue Insights in den Energiemarkt gewinnen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar, einen Like und teilen Sie sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen. Abonnieren Sie uns, um keine Episode zu verpassen.